SWR 2 Forum.
Der Sinnsucher, Hermann Hesse zum 50. Todestag. Am Mikrofon begrüßt Sie Rainer Zerbst. Seine Helden sind auf Pilgerfahrt, begegnen Buddhas und Eremiten, treten in ein Kloster ein, suchen die Wahrheit im geistigen Elfenbeinturm oder spalten sich in gegensätzliche Persönlichkeiten auf. Hermann Hesses Romanfiguren verlassen eingefahrene Wege und suchen nach dem wahren Leben. Macht sie das heute aktuell? Die Flower-Power-Bewegung sei in ihm einst den Herold einer neuen Freiheit. Ist jetzt der Sinnsucher Hesse gefragt? Meine erste Frage geht an einen Germanisten und Theologen. Dr. Karl-Josef Kuschel ist Professor am Institut für ökumenische und interreligiöse Forschung an der Universität Tübingen. Ein Theologe in einer Diskussion um einen Schriftsteller, um einen Romancier sogar in erster Linie. Das mag verwundern, man käme nicht unbedingt bei allen Schriftstellern auf diese Idee. Bei Hesse, Herr Professor Kuschel, ist das anders?
Ja, in der Tat. Man kann Hesse erstens nicht verstehen ohne seinen christlich-pietistisch-protestantischen Hintergrund. Viele Motive, auch Schreibmotivationen bezieht er aus diesem Milieu, also ohne die Krisen, die er da durchgemacht hat. Und zweitens, man kann Hesse nicht verstehen ohne diese weltreligiöse Dimension, also seine Auseinandersetzung mit den nichtchristlichen Religionen, Hinduismus, Buddhismus, Taoismus vor allen Dingen. Und deshalb braucht es gewissermaßen auch das theologische oder auch religionswissenschaftliche Know-how, um Hesse etwas besser verstehen zu können.
Das stellt Biografen von Hesse natürlich vor eine besondere Herausforderung. Dr. Gunnar Decker hat soeben eine dicke Hesse-Monographie vorgelegt im Hansa Verlag. Der Untertitel lautet Der Wanderer und sein Schatten. Herr Dr. Decker, man könne Hesse ohne diesen theologischen Hintergrund nicht verstehen. Ein Problem für den Biografen, aber erst recht natürlich ein Problem für den Leser.
Ja, und es war vor allem ein Problem für Hesse selber, diesen pietistischen Hintergrund als Autor produktiv zu machen, denn es war ja eine Bedrückungs- und Leidensgeschichte für ihn, dieses starre moralische System sozusagen des Pietismus in seinem Elternhaus. Und es ist richtig, dass das Theologische eine Rolle spielt, aber ich denke immer im Sinne einer Verwandlung, wie es Goethe etwa ging, der im 10. Buch von Dichtung und Wahrheit schreibt, also das Glück, sich seine Religion suchen zu können, das ist ein Befreiungserlebnis, was Hesse sein Leben lang immer wieder neu versucht, produktiv zu machen. Also diese Magie des Wortes, die aus dem Pietismus kommt, ist doch etwas anderes, denke ich, als das, was in positiven Religionen eine Rolle spielt. Also Hesse geht immer wieder hinter die Religion zurück, fragt nach dem Geist in dem, was an Religionen in verschiedenen Ausformungen vorhanden ist. Und das, denke ich, ist der Ansatzpunkt. Also der Widerspruch zwischen Mystik, der auch ist, also die Geistunmittelbarkeit, die aus dem Pietismus kommt, und die große Skepsis, die ihn auch als modernen Autor, denke ich, zeigt. Und beides zugleich ist, glaube ich, das, was Hesse immer wieder zum Schreiben treibt und was ihn für uns Heutige wichtig macht. Denn wir sind ja auch sozusagen voller Skepsis und Zweifel, was so tradierte Glaubenswahrheiten betrifft.
Der Pietismus. Dr. Heimo Schwilk, mein dritter Gesprächspartner, hat damit ganz konkrete Erfahrungen. Er hat übrigens unter anderem an demselben Ort studiert wie Hesse auch, in Maulbronn. Er hat auch ein Buch über Hermann Hesse vorgelegt, Das Leben des Glasperlenspielers, heißt das im Untertitel. Herr Dr. Schwilk, der Pietismus als Befreiung für den künftigen Schriftsteller oder doch eher als das Korsett, in das dieser junge Mann gesteckt wurde? Denn er hatte ja seine ganz großen Probleme damit.
Ja, das ist richtig. Korsett einerseits, auf der anderen Seite auch Anregung. Korsett insofern, als er ja sehr früh für sich entschieden hat, dass er Dichter werden will. Und das verträgt sich schlecht mit Regeln und ethische Festlegungen, wie er sie im Elternhaus erfahren hat. Er hat ja sehr früh schon seinem Vater klargemacht, dass sein Weg nicht ins Pfarramt führt, sondern zur Schriftstellerei. Und da ist es von Schriftsteller und von Dichter wichtig, dass er das Gute und das Böse beides integriert, dass er in seinem Werk sozusagen die Fülle darlegt des Lebens und nicht eine ethische oder moralistische Richtschnur. Auf der anderen Seite hat der Pietismus ihn natürlich auch angeregt. Das hat vorher ja Herr Decker auch schon angedeutet, nämlich die Wortmagie, also das das Auslegen, das sich beziehen auf Texte und dann aber auch diese große introspektive Haltung, die der Pietismus an seinen Anfängen aufklärerisch gemacht hat. Es gibt ja eine Linie, die vom Pietismus dann zum deutschen Idealismus führt, also zu Goethe und Schiller und zu der großen deutschen Tradition, der dichterischen Tradition. Also der Pietismus ist einerseits moralisch-religiös eine Gängelung in gewisser Weise, aber er hat quasi methodisch öffnet, hat ja auch was Öffnendes. Und Hermann Hesse hat ja werkmethodisch dann doch am Ende seines Lebens in den Pietismus zurückgefunden.
Gerade in der engen Welt des Pietismus, in der er aufgewachsen ist, Schwarzwaldstädtchen Calw, nur als Beispiel.
Gerbersau in seinen Werken.
Gerade dort begegnet er einer ganz anderen Welt, was ja ganz ungewöhnlich ist. Man muss ja wissen, sein Großvater mütterlicherseits, Hermann Gundert, war einer der großen indischen Sprachforscher, hat als Missionar in Indien gewirkt. Seine Mutter ist in Indien geboren, Marie Hesse, hat dann einen indischen Missionar, Johannes Hesse, geheiratet. Alle drei mussten aus gesundheitlichen Gründen zurück nach Calw, zurück nach Deutschland. Aber im Hause des Großvaters und auch der eigenen Mutter war Indien präsent. Ein faszinierender Gedanke in dieser engen Welt, nicht mehr pietistischer Frömmigkeit, Bücher, Kleider, exotische Objekte, Statuen. Dann dieser geniale Sprachforscher Hermann Gundert, der ein Dutzend indischer Sprachen konnte und den Hesse dann ja auch als Zauberer nicht mehr zu verklären verstand. Das ist auch ein Spannungsfeld, was ja ganz ungewöhnlich ist. Beinahe wäre Hesse ja sozusagen auch in Indien geboren worden. Nicht mehr.
Dann hätte er nicht erst hinfahren.
Dann hätte vielleicht auch Siddhartha nicht geschrieben. Nicht mehr. Nein, aber das hat mich immer wieder fasziniert. Diese Gleichzeitigkeit eben von Enge und Weite, nicht mehr, von ganz geschlossener Frömmigkeit, sozusagen der Glaubensburg des Pietismus einerseits und nicht wahr, das Kosmopolitische, was sich dann gleichzeitig auch dort abgespielt hat und woraus er dann auch fruchtbar sein Werk gestaltete.
Er hat dann versucht, im Siddhartha ein Idealbild zu zeichnen, und zwar eine Versöhnung zwischen Christentum und Buddhismus. Er hat quasi versucht, auch die Figur seines Vaters dort zu fassen, nämlich der ja nun einerseits so stark im Pietismus verwurzelt war, andererseits aber auch Bücher über Fernost geschrieben hat und ja auch auf der Suche war nach einer Spiritualität, die über das Christliche hinausführt.
Ich würde das gerne noch zuspitzen. Ich gehe da durchaus mit, aber die Wurzel von Hesses lebenslange Sinnsuche in Calw ist doch die Erfahrung des Außenseitertums. Also selbst diese so heile Welt des Pietismus, die in der Familie präsent ist, macht in Calw die Hesses, wie den Großvater Gundert, ja auch zu Außenseitern. Also Hesse schreibt einmal, die Familie erschien diesen braven Handwerkern wie eine aus Indien herbeigereiste Zigeunerfamilie. Und also dieses sich als Außenseiter fühlen, sich fremd fühlen, das gibt ihm, denke ich, auch diesen freien Blick über diese Grenzen auch des später des Nationalen hinwegzugehen, auch des Christlichen. Aber es ist immer, denke ich, auch eine Selbstverständigung. Also wie kann man Autonomie leben in einer Zeit, die dieser Autonomie feindlich gegenüber ist? Wie kann ich ein nicht entfremdetes Leben leben, wenn alles außen sozusagen dagegen spricht? Also diese Beschädigung, der Riss im Ich, die Opfer, die diese Selbstwerdung auch fordert. Ich denke, das ist etwas, was man nicht idealisieren darf. Das war keine Idylle, das war auch eine Leidensgeschichte. Das nimmt da seinen Anfang und das nimmt er als Gepäck, sozusagen als Wanderer, sein Leben lang mit.
Hesse hat ja dem Wort Eigensinn nicht mehr einen ganz positiven Konnotation gegeben. Das Wort Eigensinn war in dieser pietistischen Welt verpönt, nicht mehr, war negativ besetzt. Der Eigensinn musste ja gebrochen werden, nicht wahr? Man musste sich unterordnen, man musste gehorsam lernen, man musste dienen, nicht wahr? Man stand im Dienst. Es gibt so einen Satz von ihm, ich habe zeitlebens die Religion gesucht, die mir passte. Nicht wahr? Mir passte. Die
auf mich, das ist ein Goethe-Satz, wenn man so will. Ja,
ja, Sie haben ja sehr schön diesen Satz aus Dichtung und Wahrheit noch zitiert, das Glück, nicht wahr, seine eigene Religion zu suchen. In der Tat, das ist dieses Pathos. Ich gehe auf den eigenen Weg. Dieses schildert er dann wieder in Siddhartha. Siddhartha verlässt ja auch die Traditionen seines Elternhauses und schließt sich auch nicht dem Buddha an als Lehrer.
Es ist ja eine Reise über verschiedene Existenzformen.
Ja, sicher.
Er flieht vor den Weisheiten seiner Lehrer im väterlichen Haus,
ja.
Dann sucht das in das Askese bei den Mönchen und dem Buddha. Dann wirft er sich ganz in das sinnliche Leben hinein. So. Und am Schluss zieht er sich vollständig zurück und begnügt sich damit, ein Fährmann am Fluss zu sein.
So, und warum distanziert er sich vom Buddha? In dem entscheidenden Gespräch, schon im ersten Teil, zwischen Govinda, Buddha und ihm, sagt er ja ausdrücklich, nicht weil ich dich gering schätze, ich achte dich hoch, nicht wahr, und deinen achtfachen Pfad etc. Aber es ist dein Pfad, es ist dein Weg, nicht der meine. Man muss die Lehre auch immer wieder verlassen, nicht wahr? Die Weisheit ist nicht in Lehren sozusagen vermittelbar. Man muss die Lehre auch wieder verlassen, um auf seinen eigenen Weg zu gehen.
Ich würde ganz gern nochmal auf dieses Paradox eingehen, dass er einerseits diesem Eigensinn nachgeht und andererseits aber sich dem pietistischen Dienen verweigert. Das ist ja eigentlich auf den ersten Blick richtig, aber der Begriff Dienen hat für ihn ja noch eine über das Gebundene hinausgehende Konnotation, nämlich sich selbst und seinen Idealen und seiner Mission dienen. Also sozusagen das, was in einem angelegt ist, im Werk, im Falle von Hermann Hesse, Gestalt werden zu lassen. Also ich würde keinen Widerspruch aufmachen zwischen Eigensinn und Dienen, denn das ist aufeinander bezogen. Er dient nämlich sozusagen seiner eigenen Mission. Und im Glasperlenspiel wird es ja dann noch zugespitzt. Nicht zufällig heißt ja der Protagonist Josef Knecht, also ein Diener, anders als Wilhelm Meister bei Goethe, der ja ein Meister seiner eigenen Orientierung ist, der sich selbst fürs Künstlertum entscheidet, und Josef Knecht unterwirft sich sozusagen den geistigen Ansprüchen und seinem Orden, dem er dient. Am Ende allerdings transzendiert er sozusagen auch dieses Dienen und geht wieder hinaus und wird der Lehrer eines jungen Mannes und stirbt ja dann sozusagen im Amt, im Wettschwimmen mit diesem jungen Mann, dem er dann nicht gewachsen ist. Aber das Dienen, wie gesagt, hat eine ganz andere Dimension, und da kommt wieder dieses Pietistische ins Spiel, also dieses werkmethodisch-pietistische, dass er im Grunde genommen die Begrifflichkeit des Pietismus überwindet einerseits und andererseits auch wieder auf sich selbst anwendet, wenn man nur betrachtet, wie viele Briefe er geschrieben hat, wie viele Menschen er sozusagen traktathaft zur Seite gestanden ist. Er hat ja immer sich so ein bisschen als jemand verstanden, der auch Lebenshilfe gibt. Er hat ja genau das Traktathafte in seinem Werk auch, was er eigentlich beargwöhnt hat als moralistisch bei seinem Vater. Im Grunde genommen ist er, wie gesagt, werkmethodisch Pietist geblieben und hat es Dienen für sich selbst fruchtbar gemacht, aber selbstverständlich hat er die Enge des Pietismus, wie er ihn in Calw erlebt hat, dieses Sektiererhafte, hat er natürlich hinter sich zurückgelassen.
Vielleicht noch eine Bemerkung zu seiner Wertschätzung seiner Eltern. Ganz am Ende gab es eine gewisse Konvergenz im Denken zwischen seinem Vater Johannes Hesse und ihm, denn sein Vater hatte zu seiner Überraschung ein Buch geschrieben über Lao Tse. 1914 herausgegeben, Lao Tse, ein vorchristlicher Wahrheitszeuge. Und Hesse ist ganz überrascht, dass sein Vater jetzt beginnt, sich ganz, ganz gründlich in die Lehre des Dao zu versenken und dann Dutzende von Parallelen findet zwischen der Ethik des Lao Tse und der Ethik Jesu. Daher dieser bezeichnende Titel, ein vorchristlicher Wahrheitszeuge. In einem Nachruf auf seinen Vater setzte ihm doch ein kleines Denkmal. Nicht? Dein Vater sei doch nicht so dogmatisch festgelegt gewesen, auch ein Sucher, sagt er dann, nicht wahr? Obwohl er natürlich andere Erfahrungen mit seinem Vater hatte. Also das hat er dann doch irgendwo mit Stolz registriert, ja, dass sein eigener Vater auch in eine Welt sich sozusagen begeben hat, einen Horizont erschlossen hat, den er natürlich lange schon für sich selber entdeckt hat.
Das heißt, in dem Moment konnte er Sohn seines Vaters sein.
Da blitzt es im Moment auf, ja. Da war er einen Moment stolz, sozusagen der Sohn auch dieses Vaters zu sein, obwohl es vorher natürlich genug an Brucherfahrungen und Distanz etc. nicht an Abstoßung gegeben hatte, ja.
Ich glaube, man muss einige Paradigmenwechsel auch sehen. Es gibt keine bruchlose Linie, gerade im Verhältnis zum Herkommen. Also mit dem Vater kann er sich versöhnen, aber nachdem er mit ihm gebrochen hat und weggegangen ist. Mit der Mutter übrigens nie. Also die Wunde, dass die Mutter ihn als Autor nicht anerkannt hat und was er schrieb für sündhaft hielt. Die Mutter, die er so liebte, das konnte er überhaupt nicht verwinden. Und das hat auch Folgen für sein Verhältnis zu Frauen übrigens gehabt. Aber es ist richtig, Hesse ist ein Denker in Gegensätzen. In Doppelgängerfiguren. Und da kann es eben passieren, dass er nach dem Peter Camenzind ein Buch über Franziskus schreibt und gleichzeitig eins über Boccaccio.
Franz von Assisi, sollten wir noch hinzufügen. Franziskus von Assisi,
ja. Also für einen Pietisten übrigens eine unerhörte Themenwahl. Und da merkte man, dass er sozusagen diesen Pietismus als Form auch zurücklässt und eigentlich zu dem Kern dieses brüderlichen Miteinanders, des Pantheismus in der Natur zurückkehrt. Aber dieser Paradigmenwechsel, den ich meinte, der ist mit Namen wie Nietzsche und Dostojewski verbunden. Also dieses Folge nicht mir, folge dir nach. Und der Wanderer und sein Schatten, wie ich auch das Buch genannt habe, das zeigt eben, für Hesse war es immer ein Lebens- und Leidensthema, das in der Vernunft der Trieb, der dunkle Dämon sozusagen nicht verschwindet und die Tagseite sozusagen die Nachtseite nicht aufhebt und das auf die kulturelle Situation, auf die Situation zu Beginn des 20. Jahrhunderts übertragen, das auf einmal macht diesen Provinzdenker, der diese scharfen Gegensätze zwischen urbaner Kultur und rousseauistischem Ideal empfindet, diese Risse und Brüche zu erfahren, das macht ihn, denke ich, so aufmerksam für Zeiterscheinungen, für Verwerfungen. Und das macht ihn im Grunde eben zu einem so modernen Denker, dass er als Autodidakt dann am Ende seines Lebens über Bildung nachdenkt, über der Institution Verächter und Flüchtling denkt, über eine Institution nach, wie einen Orden der Glasperlenspieler. Das ist unerhört. Aber im Grunde bleibt er sozusagen der Außenseiter, der Alleingänger. Und es kann eben passieren, dass der Einzelne auf seinem Weg dabei untergeht. Ja, und er muss sogar untergehen, ist seine Bestimmung.
Ja, aber ich hätte vielleicht noch eine andere Frage, jetzt auch an die Kollegen, wie sie das sehen. Also ich habe immer gedacht, eines der gewissermaßen aus dem Protestantismus herauskommenden Archetypen des Denkens, sage ich jetzt mal, also prägenden Denkformen, ist ja die Rechtfertigung. Also die Rechtfertigung für ein angesichts eines schuldig gewordenen Lebens, nicht wahr, gerechtfertigt sein. So, ich habe eigentlich immer diese beiden Romane, die in der Spätzeit von Geyenhoven entstanden sind, Gertrud und Rosshalde, diese Künstlerromane, unter diesem Aspekt gelesen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich da auf Zustimmung stoßen kann.
Unter welchem Aspekt?
Unter dem Aspekt, Leben muss gerechtfertigt werden. Nicht? Er hat ja einerseits dieses Außenseitertum erlebt, das haben wir jetzt, glaube ich, sehr schön eingekreist. Gleichzeitig hat er ja diesen Grundzwiespalt erlebt von Künstlertum und Bürgertum. Nicht? Also von Bindung an die Familie, an Sesshaftigkeit, an Ordnung etc. Und radikale Individualität des Künstlerseins. Und dass das gescheitert ist, wissen wir alle. Die Ehe ist zerbrochen, die Kinder mussten versorgt werden etc. Er selber musste sich dann psychoanalytischer oder tiefenpsychologischer Behandlung unterziehen etc. Aber für mich sind diese beiden Romane Gertrud und Rosshalde, wo er diese Problematik spiegelt, nämlich wie kann man beides zusammenbekommen, nämlich die Verpflichtung anderen gegenüber, die man ja eingegangen ist, nicht wahr, zu denen man ja sich bekannt hat und gleichzeitig das Bekenntnis zum freien Künstlertum, zur Individualität etc. Das geht offenbar nur, indem man das in Romanform so aufarbeitet, dass man zeigen muss, dieses Leben ist gerechtfertigt oder vielleicht auch nicht zu rechtfertigen. Vielleicht sind diese Romane ja auch sozusagen Notschreie eines, nicht mehr jemanden, der sich freischreiben muss, von diesem Schuldkomplex. Also mit anderen Worten, Schuldkomplex und Rechtfertigungsbedürfnis, meine ich, hat auch sehr stark Verwurzelungen in diesem protestantisch-pietistischen Erbe.
Sagt der Theologe, was sagen die Literaturwissenschaftler?
Also was Rosshalde anbelangt, ist es tatsächlich...
Vielleicht ganz kurz drei Sätze. Dieses Werk ist nicht so im Bewusstsein der Hörer wie Steppenwolf oder Siddhartha.
Also in diesem Roman geht es um eine unglückliche Beziehung zwischen einem Maler, Johann Vera Gut, und seiner Frau, die Opfer, die dieses Malen, diese Kunst der Familie abverlangt, also dieses auf sich selbst zurückziehen und so weiter, nicht mittragen möchte. Und die beiden leben auf einem Anwesen getrennt in zwei verschiedenen Häusern. Die einzige Verbindung ist noch ein kleiner Sohn, der immer wieder ins Atelier rüberkommt, um seinen Vater zu sehen. Um dieses Kind wird auch gekämpft von beiden. Beide spüren schon, dass diese Beziehung auseinandergehen wird. Und sie geht ja am Ende auch auseinander. Der Knoten wird erst gelöst durch den Besuch eines Freundes, der das Unglück seines früheren Schulkameraden sofort erkennt, ihn als bedeutenden Maler kennengelernt hat, aber nun merkt, dass er im Privaten zu scheitern droht und ihm rät, mit ihm nach Indien zu gehen. Das spiegelt dadurch auch Hesses Weg. Und ihm dazu rät, nur noch seine Kunst zu leben. Und das ist vielleicht die Lösung, die Hermann Hesse dann auch für sich selbst gesucht hat, in der Kunst quasi alles aufzuheben, also das, was er im Leben nicht verwirklichen kann, nämlich eine Bindung, die ihm sehr wichtig ist, es in der Kunst aufzulösen, indem man dort dieses Problem, also diese Spannung zwischen der Trieb- und Geistnatur, zwischen Kunstwollen und verhaftet sein in der Gesellschaft, im Bürgerlichen, dass er das auflöst, in Kunst sozusagen das Problem für die Menschen hinstellt und für sich selbst therapeutisch bewältigt. Seinem Vater schreibt er dann in einem Brief, er habe grundsätzlich das Problem beschrieben einer Künstlerehe, die immer scheitern müsse, denn der Künstler müsse die Welt als Material sehen, der könne den anderen Menschen nicht um seiner selbst willen anschauen, sondern er müsse ihn immer auch für seine Kunst gebrauchen in gewisser Weise. Und er sagt dann seinem Vater, aber er hoffe, dass er nicht so scheitere wie Johann Veragut in seinem Roman, dass er selbst nochmal den Weg zur Familie zurückfinde. Auf jeden Fall, es gibt in Tagebüchern Reflexionen, in dem er fragt, ob der Weg nicht vielleicht im christlichen Sinne der für ihn sinnvollere gewesen wäre, wenn er sich für die Familie entschieden hätte und nicht für seinen Schreib- und Dichter-Egoismus. Mhm. Auf der anderen Seite hat er ja durch Hugo Ball die Erfahrung gemacht, die Existenz des Heiligen, also desjenigen, der sich für seine Ideen und für seinen Glauben oder für seine Kunst opfert. Und er hat für sich selbst dann gesagt, die einzig heiligmäßige Existenz, die er für sich vorstellen könne, sei die radikale Dichterexistenz, indem er alles hinter sich zurücklässt. Aber bis an sein Lebensende ist er immer an diese Doppelfigur gefesselt geblieben, einerseits Bindung zu brauchen, zu benötigen, also von ihr abhängig zu sein, von menschlicher Zuwendung, und andererseits diese radikale Unabhängigkeit als Künstler zu wollen. Er ist im Grunde genommen dort gescheitert als Mensch, wo er als Künstler triumphiert hat. Er hat es nämlich dann in Romane und Erzählungen umgegossen.
Diese Begegnung, denke ich, mit Hugo Ball, die ist gar nicht zu unterschätzen. Also das ist
Hugo Ball, der Dadaist.
Ein Katholik der unbedingtesten Art, ein Mönch sozusagen. Zusammen mit seiner Frau Emmy Hennings ist das für Hesse eine ganz zentrale Begegnung in seinem Leben gewesen. Für Hesse ist es ja der Gegensatz zwischen Künstler und Bürger. Er treibt das sogar bis zum Verbrecher, also der Verbrecher im Künstler. Aber bei Hugo Ball sieht er das sozusagen, und Emmy Hennings, sieht er das in der Biografie vorgelebt, in allem Elend. Also das sozusagen, der Heilige ist der Sünder. Ja? Und Emmy Hennings, die wegen Beischlaf, Diebstahl im Gefängnis gewesen war, ist ihm sozusagen eine verwandte Seele. Und das ist die einzige Frau im Grunde neben seiner Schwester Adele, die er wirklich ernst nimmt. Und seine drei Ehefrauen waren ihm keine Partner, aber Emmy Hennings ist ihm eine Frau, die er als Künstlerin ernst nehmen kann, weil sie sozusagen ihr eigenes Leben eingesetzt hat für diese Kunst und auch sich in den Dreck begeben hat. Das ist dann wieder ein franziskanisches Moment. Ich würde gerne noch sagen, also diese, wo Hesse wirklich diese Linie des Pietismus gründlich verlässt, das ist natürlich die Rauschdimension, die dann im Steppenwolf hinzukommt, die Traumdimension des magischen Theaters. Und was der Pietismus gar nicht hat, Ironie, also der Kurgast ist ein wunderbar ironisches Spiel. Also dieser ganze Weg von außen nach innen, als den man Hesses Leb- und Schreibensweg ja bezeichnen kann, der ist voller verspielter Momente. Also Mozart ist da nicht umsonst eine wichtige Figur im Steppenwolf. Insofern denke ich, dass diese Thematik, auf die wir jetzt noch zu sprechen kommen sollten, was ist Metaphysik heute? Das hat Hesse, glaube ich, im Glasperlenspiel sehr ernsthaft als Frage gestellt. Und ein Sein gibt es nach Nietzsches Gott ist tot nicht mehr, aber ein Werden ja wohl doch. So, und wie denke ich das? Und da wird Hesse zu einem sehr wichtigen Denker dieser Fragen von Immanenz und Transzendenz. Gottfried Benn hat von einer Transzendenz der schöpferischen Lust gesprochen, also das Künstlerische sich betätigen, über sich hinausgehen, aber dieses Jenseits ist dann doch wieder ein sehr diesseitiges. Also diese ganzen Fragen von Ordnung spielen eine große Rolle, und das ist ein Anarchist und ein Autodidakt stellt, macht die Sache, finde ich, sehr, sehr spannend.
Sie hören das SWR2-Forum zum 50. Todestag von Hermann Hesse. Wir haben dieses Gespräch genannt, der Sinnsucher. Herr Dr. Decker hatte jetzt gerade eben schon angedeutet, wo dieser Sinn liegen könne. Nicht im Außen, eher im Innen, aber er hat vielleicht auch angedeutet, gibt es den Sinn überhaupt oder können wir uns nur in Richtung Sinn bewegen?
Hesse selber hat ja mal davon gesprochen, es gäbe nur ein einziges Dogma, an das er je geglaubt habe, und das sei der asiatische Einheitsgedanke in seiner indischen Gestalt, so wörtlich. Wo er mit gemeint ist, um es knapp zu umschreiben, von unserem Bewusstsein her erleben wir die Welt als Spaltung, in gut und böse, in schön und hässlich, in kurz und lang, etc., Tag und Nacht. Aber in Wirklichkeit, meint Hesse, gehört alles in eine große Einheit, in eine große ewige Einheit. Alles ist nur Teil eines Ganzen. Und indem man die Teile isoliert, entstehen diese Spaltungen und entstehen diese Verwerfungen. Also müssen sie zusammengefügt werden. Und ich sehe auch in der Tat in seinem Werk ein ständiges Auf und Ab gewissermaßen von Spaltung und Neuversöhnung oder von Spaltung und Einheit etc. Ich sagte ja gerade, dieser Kunstroman Rosalde, über den wir gesprochen haben, das ist natürlich alles andere als eine Lösung zu meinen, und wir haben es ja schon angedeutet, zu meinen, also in der schöpferischen Arbeit, könne man zufrieden sein mit seinem Leben, also könne man gewissermaßen gerechtfertigt dastehen. Das verschärft sich ja vor allen Dingen in den Texten von 1919, Klein und Wagner, Demian, Klingsors letzter Sommer, wo er ja nicht nur eine gescheiterte Künstlerexistenz, sondern in sich gespaltene Menschen beschreibt.
Also Klein und Wagner ist Dr. Jekyll und Mr. Hyde.
Ja, Jekyll-Hyde-Figuren.
Der Bürger und der Verbrecher.
Der Bürger und der Verbrecher. Also die ungeheure Abgründigkeit sozusagen in der Seele eines, in den braven Beamten Friedrich Klein. Er beschildert da eine ganz schlichte, einfache Beamtenfigur, aber in dem sich dieses Rauschhafte, Triebhafte, nicht wahr, auch ekelerregende etc. sozusagen konvulsorisch aufbäumt, sodass er dann am Ende daran zerbricht. Oder Klingsors letzter Sommer, der Maler, der dann eben ein Selbstbildnis von sich auf die Leinwand bringt, wo im Grunde die ganze Zerrissenheit mitgespiegelt wird. Bis hin zu Siddhartha dann wieder, das Versöhnungslicht von Siddhartha, alle Wesen mit Ehrfurcht und Liebe betrachten. Das ist die hehre Botschaft von Siddhartha. Aber 4 Jahre später kommt der Steppenwolf. Also ich meine, wir haben hier vom indischen Einheitsgedanken ausgehend vielleicht eine Spur, vielleicht einen hermeneutischen Leitfaden, um zu sagen, sein ganzes Werk ist ein ständiges sich Abarbeiten an diesem Thema Spaltung und Einheit, Spaltung und Versöhnung und wieder Neuspaltung und wieder Weitergehen. Aber vielleicht kann man da einen gewissen Grundrhythmus finden von diesem asiatischen Einheitsgedanken.
Aber vielleicht muss ich als Biograf würde jetzt zurückfragen, was sind die psychosozialen Bedingungen für diese Einheitssehnsucht? Warum will er etwas versöhnen? Warum will er Spaltungen zusammenführen? Weil er nämlich selber von dieser Spaltung von Anfang an bedroht war.
Absolut.
Als Kind hat er ja nun dieses Selbstzerstörerische in sich gespürt, dieses Böse. Es war ja nicht nur ein Aufstand gegen das Elternhaus oder gegen die Autorität des Vaters, sondern es war gleichzeitig auch immer ein Unbehagen und ein Fragen nach dem, was in ihm selbst wütet. Seine Mutter schreibt, Marie Hesse schreibt in ihren Tagebüchern, dass dieses sehr begabte Kind doch auch unglaubliche Aggressionspotenziale in sich trägt. Dass er einerseits ein fürsorglicher Bruder sein konnte, im nächsten Moment seine Schwester gequält hat, dass er der Anführer auf der Straße sein wollte und dann wieder der große Außenseiter, der sich in den dunklen Winkel drückt und nicht dazugehören will. Also diese Spaltungen reichen tief in ihn hinab. Und das ist, glaube ich, der Ausgangspunkt seines Bedürfnisses, für diese Spaltungen einen philosophischen, religiösen Überbau zu finden, wo sich das alles aufhebt oder erklärt. Und vielleicht müsste man da auch den Roman Demian nochmal ins Spiel bringen, indem er quasi vermittelt durch C.G. Jungs Psychoanalyse eine Versöhnung versucht zwischen den dunklen und den hellen Mächten, die in ihm wirken, das kollektive Unbewusste, indem er quasi es auch aufspaltet in 2 Figuren, in den Hans Sinclair und den Demian. Der Demian wird dann quasi zum Seelenführer. Das ist natürlich auch eine Übersetzung der C.G. Jung-Lehre ins Literarische. Aber die Theodizee-Frage, die da aus dem dann hervorgeht, warum ist das Böse in der Welt und hauptsächlich, warum wütet es in mir, warum macht es mir das Leben so bitter, das hat er ja in seinem Werk abgearbeitet. Und all diese Synthesen oder diese synkretistischen Weltdeutungsmodellen, ich habe das den dionysischen Buddhismus in meinem Buch genannt, also der Versuch, europäische Selbstverwirklichung, Selbstrealisation mit der Selbstpreisgabe, der Selbstaufgabe fernöstlicher Weisheit zu verbinden, das ist ja sozusagen auch nur Ausfluss dieser Grundfrage, die er sich selbst stellt. Und er hat dann das gnostische Modell gefunden in dieser Phase, in dem Demian entsteht, in dem sozusagen eine Gottheit verantwortlich ist, der Demiurg für das Böse, für die schlechte Materie, und dann ist ein Deus Absconditus, einen entfernen Gott gibt, das ist sozusagen der kosmologische Gott, der über allem steht, der das Ganze geschaffen hat, aber der jetzt nicht die Materie so geschaffen hat, wie sie sich dann in unserer Schöpfung darstellt. Also das wird dann auseinandergelegt und dann entwirft er eine eigene Gottheit, Abraxas, in der sozusagen dieses Dunkle und das Helle wieder vereinigt ist. Also diese Licht Metaphorik, die durchs ganze Werk von Hermann Hesse hindurchgeht. Also ich glaube, um nochmal auf den Punkt zu kommen, es reicht tief in ihn selbst hinab, diese Spaltung.
Das glaube ich ohne weiteres. Ich würde gerne ein kleines Beispiel erzählen. Herr Decker hat ja den Kurgast ins Spiel gebracht, diese Aufzeichnungen eines Müßiggängers aus Baden. Baden ist ein Kurort in der Schweiz.
Wo er auch war.
Wo er 1924, 25, glaube ich, war zur Kur wegen Rheumatismus und Ischiasbeschwerden. Und da gibt es eine wunderbare Szene, Stichwort Humor, was Herr Decker eingebracht hat. Ja, da gibt es eine wunderbare Szene, wo er jetzt das Siddhartasche Liebesethos, liebe deine Feinde, liebe deine Nächsten, du bist wie er, jetzt praktiziert.
Es fällt ihm aber bei den Kurgästen schwer.
Ja, es gibt diese wunderbare Szene mit dem Holländer. Ja. Ein holländischer Kurgast, der in sein Nachbarzimmer einzieht und entsetzlich anfängt zu lärmen, zu schnaufen, zu niesen. Tagsüber ist an Arbeit nicht zu denken und nachts an Schlafen nicht. Und in Hesse kommen Mordfantasien hoch. Er möchte diese Lärmquelle gewissermaßen ausschalten, beseitigen, und er kriegt Gewaltfantasien. Er möchte den Holländer würgen, am liebsten umbringen und erschießen. Da erinnert er sich plötzlich an diesen Satz: aber alle Wesen mit Ehrfurcht und Liebe betrachten. Und nun nimmt er ihn in seine Meditation ein. Seine Meditation der Entfeindung. Baut die Spaltung ab und besiegt auf diese Weise den Holländer, glaubt er jedenfalls, denn am nächsten Tag reißt der Holländer ab. Das ist also sozusagen die Pointe, nicht wahr, die er da sieht. Aber da lehnen wir auch den Humoristen.
Ja, und man muss, glaube ich, sehr deutlich sehen, also um das nochmal zuzuspitzen, was Sie sagen, dass Hesse kein Optimist ist, dass er ein Neurotiker, geradezu ein Psychopath ist, sondern auch ein großer Skeptiker, was den Menschen betrifft, den Fortschritt sowieso, aber auch unsere Fähigkeit, aus der Entfremdung herauszukommen, zu diesem Einheitsgedanken, den er immer wieder sucht. Aber es scheitert immer wieder. Und das, glaube ich, muss man bei Hesse sehen. Er ist ein sehr dunkler und negativer Denker. Und seltsamerweise widerspricht das völlig dem gängigen Bild, was von Hesse existiert. Aber wenn man seine Texte liest, dann wird man diese ständigen Zerrissenheiten, diese Aggressivität, auch dieser böse Witz, man denke nur an die Szene im Steppenwolf, der Autojagd, also was macht man mit der Technik, man legt sich mit dem Gewehr hin und vernichtet sie. Also zu so etwas ist Hesse in der Lage, also er ist in dem Sinne durchaus jemand, der Schärfen und Abgründe nicht scheut. Und dieses Spiel mit dem Dämon, den er in sich trägt, das ist etwas, wenn man so will, was aus dem Pietisten wird, wenn er sich befreit und sozusagen dem ihm aufgegebenen einzelnen Leben, also seine Autonomie als Last auch bewusst wird.
Aber er fragt ja auch in seinem Tagebuch, das entstanden ist zur Zeit, als auch Siddhartha geschrieben wurde, fragt er ja, was eigentlich diese Entgrenzung, also dieses Lösen aus den ethischen Korsetten, das er ja nun selber betrieben hat, was es denn bedeutet dann für den einzelnen Menschen, ob er denn auf irgendeinem Weg der Selbstfindung zu einer gültigen Moral kommen könne. Und da ist er sehr skeptisch, denn er hat ja beobachtet, Erster Weltkrieg, dann die Zeit danach, in dem neue Ressentiments, verstärkt durch Versailler Friedensvertrag und so weiter, durch die reale Politik, aber auch die Unerlöstheit der Menschen, die diesen Krieg hinter sich gebracht haben, aber ihre Aggression noch immer in sich tragen, also keine Lösung gefunden haben für das Erlebte. Und er spürt genau, dass also hier diese Aggressivität, die auch in ihm selbst wütet, nicht unbedingt durch eine moralische Befreiung wegeskamotiert ist, sondern sie ist noch da und er fragt sich, welche Ethik könnte ich entwickeln, um mit diesen Aggressionspotenzialen fertig zu werden. Und da hat er lebenslang eigentlich keine Lösung gefunden. Für ihn war immer die Lösung Bücher schreiben. Ja, für ihn war das sozusagen immer Selbstberuhigung. Er flüchtet sich dann sozusagen in die Form, in die Kunst. Aber für das reale Leben, also für seine Leser, konnte er keine Moralität herauskristallisieren. Man merkt es ja auch an dem schönen Beispiel beim Kurgast. In den Briefen, die er gleichzeitig schreibt, während er sozusagen diese schöne Ethik entfaltet mit dem Holländer, schreibt er ja nur ziemlich derb und abgründig böse über die Leute, mit denen er es kaum aushalte und die er eigentlich zum Kotzen finde. Insofern steht der Läuterung und dem Weg in den Büchern immer auch ein Schriftsteller gegenüber, der in seinem eigenen Leben diese Moralität nicht leben kann.
Aber ein Schriftsteller, der offenbar mit seinen Büchern ständig die eigenen Nöte abgearbeitet hat. Nun bleibt die große Frage, was sagt uns das? Uns, den Lesern, vor allen Dingen den Lesern, die jetzt 50 Jahre nach seinem Tod leben.
Ja, er würde sicher gewiss nicht sagen, auf mein Werk schwören. Nicht? Siddhartha hat sich von den Lehrern verabschiedet.
Ja.
Und wir dürfen ihn jetzt gewissermaßen nicht jetzt zu einem Art moralischen Exempel machen. Nein, er würde vermutlich auch da sagen, such deinen eigenen Weg. Nimm vielleicht das ein oder andere Werk von mir sozusagen als Stab, nicht wahr? Als Stütze, als Vehikel. Werd es aber wieder los, du musst deinen eigenen Weg gehen. Das ist ja auch im Glasperlenspiel letztlich die Botschaft. Nicht? Wir sprachen ja ganz kurz schon drüber. Das Grandiose ist ja am Glasperlenspiel der Schluss, finde ich. Nämlich, dass er, nachdem er seinen Josef Knecht durch diesen ungeheuren Bildungsweg hat gehen lassen, auf dem Höhepunkt, verabschiedet er sich aus Kastalien.
Freiwillig.
Freiwillig. Geht raus. Also sozusagen relativiert auch das alles noch einmal. Lässt es fallen. Abschiedet sich. Gut, man kann sagen, der Schluss war dann etwas in Verlegenheit. Er musste ihn dann abtreten lassen, dadurch, dass er ihn ertrinken lässt in einem Bergseen, diesen Josef Knecht. Ja gut, sei es drum. Aber entscheidend ist, dass auch nicht mehr dieser Bildungsweg, den er da geht, nicht etwa als nicht mehr moralisches Exempel doziert wird, sondern auch wieder nur ein Zwischenschritt war. Mich würde interessieren, wirklich, was die Kollegen vom Glasperlenspiel halten. Ich halte das für das Schwierigste, das Anspruchsvollste, auch das komplexeste Werk. Auch da kam mir wieder sozusagen ein biblischer Hintergrund zur Hilfe. Ich denke, dass man Glasperlenspiel lesen kann als Widerruf von Genesis 11, nämlich Turmbau zu Babel. Turmbau zu Babel ist die archetypische Geschichte, nicht wahr, der Sprachverwirrung, der verwirrenden Vielfalt der Phänomene, damals natürlich als Strafgeschichte sozusagen erzählt. Hesses Roman kommt mir vor als der kühne Versuch, Genesis 11 zu widerrufen, nämlich nun alle Ausformungen des menschlichen Geistes wieder miteinander zu verknüpfen, eine Universalsprache zu erfinden.
Auch alle Länder.
Auch alle Länder, alle Kulturen etc. natürlich von China, nicht wahr, über orientalischen Ländern ist das Islamische, eine Kommunikation herzustellen, eine Verständigung aller mit allem über diese Universalsprache des Geistes. Und gleichzeitig lässt er sie natürlich, wir sagten ja, dann auch wieder fallen, weil dieser Josef Knecht auch wieder herausgeht. Wie muss man Glasperlenspiel heute im Zeitalter der Globalisierung, nicht wahr, wo wir ja vor ähnlichen Problemen stehen, nicht wahr, die Agenda ist ja sozusagen eine ähnliche. Wie kann man Glasperlenspiel lesen?
Naja, die Frage, denke ich, ist das Entscheidende. Also was macht man denn mit dem Geist in Zeiten, also der Geistlosigkeit, der Massenkultur? Der Versuch, dem Geist sozusagen eine Burg zu bauen, das ist ja für Hesse etwas ganz, ganz Wesentliches und Wichtiges als Lebensform über 12 Jahre hinweg. Und am Ende weiß er natürlich, dass das nicht geht. Also auch diese Grenze muss wieder durchbrochen werden und die Mauern fallen sozusagen. Der Geist lässt sich nicht konservieren, obwohl man immer wieder versuchen muss, ihm natürlich auch der Tradition eine Form zu geben, in der sie überdauert. Aber dieser notwendige Versuch kann nicht zu einem Ergebnis führen, das sozusagen befriedigt und eine Einheit schafft, sondern er muss ständig, und das denke ich ist die Lehre, daraus ständig neu unternommen werden. Über das Scheitern hinaus ist das eigentlich die Form. Also man bleibt im Negativen stecken und muss doch auf das Positive blicken. Das ist die Dimension, die, denke ich, sich durch das ganze Werk von Hesse zieht, diese Wirklichkeitsabwehr. Also der Versuch, eine geistige Gegenwelt zu schaffen und zugleich zu wissen, und da kommt das Paradox, dass man ein ganz irdischer, im Alltäglichen befangener Mensch ist, der mit seinem Leben genauso wenig klarkommt wie andere Menschen auch.
Es ist vielleicht nochmal darauf hinzuweisen, dass das Glasperlenspiel sozusagen die Aufgipfelung des Gedankens ist, den er in der Morgenlandfahrt entwickelt. Mhm. Ein romantischer Grundgedanke, dass es jenseits dieser Wirklichkeit eine fantastische Wirklichkeit gibt, eine Wirklichkeit des Geistes, der Ideen, der Transzendenz und dass wir diese Welt in uns tragen und dass wir immer gleichzeitig in beiden Wirklichkeiten zu Hause sind. Und das Glasperlenspiel ist so gesehen natürlich eine Reaktion auf den Nationalsozialismus, auf die Austreibung der Humanität im Schulsystem, in den Erziehungsanstalten. Das hat ja selbst dann Maulbronn und diese Schulen erreicht, die in gewisser Weise im Glasperlenspiel idealisiert werden. Denn Maulbronn war ja 3 Jahre bis zum Kriegsende dann auch von den Nationalsozialisten geschlossen worden. Und zwar als Hort einer unabhängigen Geistigkeit, die sich nicht vereinnahmen ließ. Und insofern sollte auch der Orden der Glasperlenspieler eine Welt sein, die sich dem Weltlichen verschließt, wie es im feuilletonistischen Zeitalter ja sehr drastisch geschrieben ist. Aber die zweite Ebene ist eine Apotheose der Musik. Und insofern ist das ganze Glasperlenspiel ein Versuch, quasi Freiheit und Bindung, wie sie in der Fuge, in der Kontrapunktik ja aufscheint, die Stimmen, die Tonarten, das Wechselspiel, etwas ist vorgegeben, es wird dann variiert. Also dieses uralte Thema Freiheit und Bindung, was ja Hermann Hesses Leben lang umgetrieben hat, ist dann sozusagen idealisiert, ist in die Sphäre des Musikalischen entrückt und wird so zum vielleicht Notdach, philosophische Notdacht über einen Roman, der eigentlich auch als Manifest gegen den Nationalsozialismus gedacht war, aber weit über ihn hinausgeht.
Natürlich. Ja, weit über ihn hinaus. Also daran läge mir doch auch sehr, also ich sehe einfach, je mehr ich mich mit dem Glasperlenspiel auseinandersetze, auch einen ungeheuren Anspruch an mich selbst. Nicht?
In welcher Hinsicht?
Im Zeitalter sozusagen globaler Bewegungen, ja, jetzt mal sehr allgemein gesprochen, also Weltklima, wir sind ja gewohnt, heute mehr denn je, im Zeitalter der Globalisierung, auch andere Kulturen, Nationen, Religionen im Blick zu haben, also etwas wie ein Weltbürgerbewusstsein ja zu entwickeln. Das ist einerseits sehr stark verantwortungsbezogen, nicht wahr? Das, was in anderen Regionen dieser Welt passiert, lässt uns nicht mehr gleichgültig. Und gleichzeitig aber auch ein sehr starker Bildungsauftrag. Also ich fände es jetzt schade, wenn man nur sagen würde, ja gut, das war eine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus damals, der Roman ist 43 erschienen etc.
Nein, es ist eigentlich ein Plädoyer für den Geist, der Geist, der jegliche nationalen Grenzen transzendiert.
Und das ist auch ein Anspruch an uns, nicht wahr, die wir heute leben.
Ja. Und man kann da, denke ich, auch noch eine ganz, ganz andere philosophische Dimension reinbringen. Also Freiheit und Ordnung ist gesagt worden, also das ist Blochs Prinzip Hoffnung drängt sich darauf ab. Aber auch wieder Goethe. Und in gewisser Weise ist das Glasperlenspiel Hesses Faust II, also eine Reise durch alle Zeiten und Gegenden. Und das chaotische Moment ist zugleich das Vitale. Und die Ordnung ist sozusagen immer nur der letzte Schritt in einem großen See, in dem wir am Ende alle ertrinken werden.
Ja? Aber vielleicht muss man noch
anfangen. Aber vorher noch ein bisschen was lernen von den anderen Kulturen.
Aber vielleicht muss man doch noch mal diese Entgrenzungslust und auch dieser frei flottierende Geist, der alle Grenzen überschreitet, das ist mir ein bisschen zu flott, denn ich glaube, in keinem anderen Buch ist Hermann Hesse so katholisch geworden wie in Glasperlenspiel.
Aha, jetzt sind wir schon beim Katholischen.
Waldzell ist ja sozusagen ein Sinnbild für eine in sich gelungene Ordnung, religiöse Ordnung. Also da wird ja auch im Grunde genommen Zweifel gesät an der spielerischen La pour La Glasperlenspielphilosophie. Josef Knecht fragt sich, ob er nicht dort eine Form der Religiosität wiedergefunden hat, die dann die Glasperlenspielerphilosophie in sich aufnehmen wird und natürlich verwandeln wird. Er rühmt dann die Hochämter, die Prachtentfaltung, das Liturgische
und auch so den Benediktinerorden nicht zu vergessen.
Den Benediktinerorden. Also da ist auch eine späte Annäherung von Hermann Hesse an Kirche zu erkennen. Und dann, und jetzt kommt natürlich die Pointe, am Ende entzieht sich natürlich Josef Knecht dieser festgegründeten Religiosität und geht wiederum seinen eigenen Weg. Also es muss offensichtlich diese Dialektik ernst genommen werden zwischen einer dogmatisch annehmbaren, tragfähigen Kirche, aber auf der anderen Seite die Möglichkeit des Einzelnen, sich innerhalb dieses Gebäudes dann doch so zu bewegen, dass er nicht um seine Subjektivität gebracht wird.
Er geht sehr weit mit in diesem katholischen Denken, also auch Mönchtum, Ordensdenken, das sind für ihn ernsthafte Themen, auch durch Hugo Ball, aber in dieser Unbedingtheit, dass das Äußere letztlich seinem inneren Anspruch nach dem Geist doch nicht standhalten kann. Also dieses Meister Eckhart'sche Gott auf dem Grunde der Seele suchen.
Das war das SWR2-Forum Der Sinnsucher, Hermann Hesse, zum 50. Todestag. Ich danke meinen Gesprächspartnern Dr. Gunnar Decker, Philosoph und Literaturwissenschaftler, Dr. Heimo Schwilk, ebenfalls Literaturwissenschaftler und Redakteur bei der Welt am Sonntag. Beide haben gerade eben jeweils ein dickes Buch über Hermann Hesse vorgelegt, und Professor Dr. Karl-Josef Kuschel, katholischer Theologe von der Universität Tübingen. Am Mikrofon verabschiedet sich Rainer Zerbst.